Gut. Ich denke, für euch war es vielleicht besser, ihr zieht die Jalousie noch weiter zu, hä? Dass ihr hier nicht so... Das hat auf einer Seite braun, auf der anderen weiß. Gut, danke. Sehr schön. Ich will kurz beten. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du Offenbarung schenkst, dass du jetzt redest. Ich gebe dir meine Gedanken hin. Ich unterwerfe mich deiner Herrschaft, Jesus. Tu du dein gutes Werk, Geist Gottes. Du bist der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wir brauchen dich und wir machen unser Herzen auf für dich. Ich bitte dich, dass du mich schützt, meine Gedanken bedeckst. Gib mich dir hin, dass du mich verwenden kannst, wie du es willst, Herr. Ja, ich möchte sprechen über Ahab und Isebel, zwei Personen aus dem Wort Gottes, an deren Leben wir lernen können und verschiedene Verhaltensmuster sehen können. Lass uns mal aufschlagen, 1. Könige 16. Erster Könige 16, ich lese ab 28. Und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben, und sein Sohn Ahab wurde an seiner Stelle König. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams oder Beams des Sohnes Nebats lebte, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf, um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund, und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Also Ahab wird hier beschrieben als ein Mann, der böse war in den Augen des Herrn und mehr als alle vor ihm. Und dann ist so eine Redewendung gebraucht, als ob die Sünden die anderen nicht genug wären, nimmt er Isebel zur Frau, die Tochter Etbaals. Also es war zu dieser Zeit dem Volk Gottes nicht gestattet, sich zu verheiraten oder verschwägern mit anderen Völkern. Ich habe mal nachgeschaut, der Vater der Isebel, der Etbaal, da steht hier im Lexikon, der König von Tyrus und Sidon war der Vater von Isebel, der Frau Ahabs, dem Geschichtsschreiber Josephus zufolge, war Etbaal ein Priester der Göttin Astarte, bevor er seinen Bruder, König von Phelis, ermordete und den Thron bestieg. Sein Name bedeutet mit Baal und gemeint in Gemeinschaft oder vielleicht auch Gefolgsmann von Baal. Also das war der Vater der Isebel. Ein Mörder, Priester der Aschera gewesen und hat durch einen Mord den Thron bestiegen. Und diese Tochter dieses Mannes nimmt Ahab zur Frau. Diese Völker, aus der die Esebe stammt, waren die Einwohner von Sidon, die Stadt Sidon, ihre Umgebung. Manchmal bezieht sich diese Bezeichnung auf die Phönizier im Allgemeinen. Sie waren berühmt als Holzhauer, auch als Fischer und Seeleute. Die Sidonier waren Götzendiener, Baal und Astoret oder Astarte waren ihre Götter. Dies wird auch auf dem Sarkophag Asmanesers, ihres Königs, erwähnt. Also dieses Volk betete Baal und Aschera an und aus diesem Volk kam die Isebel. Und Ahab nimmt sie zur Frau. Wir lesen hier, das so als kleiner Einschub nebenbei, dass der Hiel die Stadt Jericho aufbaute und dass er seinen Erstgeborenen bei der Grundsteinlegung verlor und seinen Jüngsten beim Einsetzen der Tore. Das war ein Fluch, den Josua ausgesprochen hatte, wörtlich genauso, dass das über dem kommt, der Jericho wieder aufbaut. Dass man so ganz nebenbei zur Wirkungsweise von Flüchen, Flüche gehen also über Generationen und haben so lange Bestand und halten so lange an, bis sie gebrochen werden. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo David eine bestimmte Region verflucht, die bis heute unfruchtbar ist in Israel. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Josua hatte das ausgesprochen, nachdem er Jericho eingenommen hatte, dass wer diese Stadt aufbaut, diesen Preis zahlt. Und genau so ist es gekommen. Also es ist sehr ratsam, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Also Ahab war ein Mann, der sich vor Baal niederwarf, der von Samaria aus regierte und es fertig brachte, in der Stadt, wo er das Volk regierte, dem Baal einen Tempel zu bauen. Und warf sich selbst vor ihm nieder. Das ist ein Kennzeichen der Isebel, dass sie zum Götzendienst verführt. Der Geist von Isebel will das Ziel unserer Anbetung austauschen. Der Geist der Isebel arbeitet nicht so, dass wir gar nicht anbeten, sondern dass das Echte von seinem Platz geschoben wird und anstelle des Echten eine verkehrte, finstere Kopie kommt. Also das Thema, wohin geht meine Anbetung, meine Hingabe, das ist sehr, sehr wichtig und der Geist der Isebel verführt zum Götzendienst. Das ist hier in der Tat geschehen, sie hat es geschafft, da sie aus diesem Volk kam, wo das normal war, ihr eigener Vater war Priester der Astarte oder Aschera, dass ihr Mann Ahab, König von Israel, ihren Götzen einen Tempel baute und sich selbst vor diesen Götzen niederwarf. Und wir finden das in der Schrift, dass das Anbeten anderer Götzen Gott zum Zorn reizt und dass Gott das ein Greuel ist und ihn anekelt und widerwärtig ist wie kaum irgendetwas anderes. Und dann beginnen wir Kapitel 17 und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also mit anderen Worten, ab jetzt gibt es keinen Tau und keinen Regen mehr, so wahr der Herr lebt. Wir wissen dann aus den folgenden Kapiteln, dass knapp 3 Jahre die totale Dürre war im Land und dadurch eine große Hungersnot entstand. Und da gibt es ja die Passage, wo der Elia zu der Witwe kommt und dann ihren Sohn wieder aufweckt von den Toten. Das wollen wir überspringen, da fehlt uns die Zeit. Dann kommen wir dahin, dass in der Bibel davon berichtet wird, dass die Isebel die Propheten des Herrn ausrotten ließ oder ausgerottet hat. Vom allgemeinen Verständnis her, zur Zeit des Alten Bundes war es so, dass das Priestertum und das Königtum sehr streng voneinander getrennt war. Es gab die Könige und außer David und ganz punktuell Salomo und auch Saul brauchten die Könige immer den Propheten, um Gott zu fragen, was der Wille Gottes ist. Also das Priestertum und das Königtum waren getrennt zur Zeit des Alten Bundes. Und das ist auch die neue Qualität im Neuen Bund, dass dann im ersten Petrusbrief steht, dass wir ein königliches Priestertum sind, dass das also zusammengekommen ist. Zur Zeit des alten Bundes durfte ein König nicht in das Priestertum eindringen und ein Priester nicht in das Königtum. Also die Isabel hat die Propheten des Herrn ausgerottet, was damit gleichkommt, dass sie einfach die Quelle der Wahrheit ausgerottet oder verstopft hat. Und parallel dazu hat sie die Priester und Propheten ihrer Götter etabliert. Wir finden das im Wort Gottes, dass sie 850 Propheten in der Summe unterhalten hat oder für ihren Lebensunterhalt aufkam. Also 450 Baals-Propheten und 400 Propheten der Aschera. Wenn wir von Prophet hören, dann meint das nicht ausschließlich Leute, die in irgendeiner Weise von ihrem Gott aus irgendeine Botschaft bringen, sondern das sind Menschen, die als Lebensaufgabe, als Lebensinhalt haben, dieser Gottheit zu dienen. Und das geschah mit 850 Mann. Also das ist eine der Strategien, die Isabel verfolgt. Und das ist ein Geist hinter dieser Person, die hier genannt ist, hinter dieser Königin. Das finden wir dann auch in der Offenbarung. Die Stelle schauen wir uns noch an, dass das in einem Sendschreiben vorkommt, dass Gott sagt, ich habe gegen dich, dass du die Isabel gewähren lässt. Und da geht es dann nicht mehr um diese vordergründige Person, um die Frau von Ahab, sondern da geht es um diesen Geist, der durch diese Frau wirkt. Und deshalb nennen wir das halt Geist der Isabel, um dem Ding einen Namen zu geben. Also die Strategie ist, das Echte gegen ein Imitat, gegen eine Täuschung einzutauschen. Sie hat versucht, die Propheten des Herrn auszurotten und platzierte an deren Stelle 850 Propheten ihrer Götzen. Und dann lesen wir im Wort Gottes von Obadja, ein gottesfürchtiger Mann. Das ist dann Kapitel 18. Und der hat 100 Propheten vor der Isabel retten können und hat sie jeweils in einer Höhle zu je 50 versorgt mit Wasser und Brot. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze geschah ja während einer Hungersnot im Land. Ich denke, dass das übernatürlich von Gott unterstützt wurde, dass der Obadja in der Lage war, während Zeiten von Hungersnot 100 Mann mit Brot zu versorgen. Und ich glaube, dass es auch in irgendeiner Weise ein Fasten war für diese Propheten in den Höhlen, da sie eben nur Wasser und Brot hatten. Das lesen wir Kapitel 18, Vers 4. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Also Elia in großer Autorität legt fest, im Auftrag Gottes als Reaktion auf diesen Götzendienst, auf diese Verdrehung, auf dieses Gräuel, dass er in der Stadt, von wo aus er regierte, dem Baal einen Tempel baute und sich vor ihm niederwarf, hat Gott durch den Elia angewiesen, jetzt keinen Regen mehr. Jetzt kommt das ganze Land in eine Hungersnot. Und dann finden wir im Kapitel 18 diese Demonstration der Macht und der Kraft Gottes, dass Elia aufruft. Das ist 1. Könige 18, ab 17 lese ich mal vor. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, da Israel ins Unglück gebracht hat? Wir kommen später noch ganz praktisch auf so die Kennzeichen der Mächte, die hinter diesen Personen arbeiten. Und das ist ein Ding, was Ahab gerne macht, die Tatsachen verdrehen. Der du Israel ins Unglück gebracht hast, weil ja der Elia gesagt hat, auf mein Wort hin regnet es jetzt nicht mehr. In Wahrheit hat Ahab das Land ins Unglück gebracht, nämlich durch seinen schrecklichen Götzendienst, dadurch, dass er eine Frau zu seiner Frau nahm, was er nicht hätte tun dürfen. Aber das ist typisch für Ahab, bist du da, da Israel ins Unglück gebracht hat, obwohl er derjenige war, durch den das alles kam oder passieren musste. Er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Also Elia stellt das klar, was die Tatsachen sind. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen. Also Isebel ist ein Geist, der gerne Jünger macht. Das kann man hier deutlich sehen, dass also 850 Männer an ihrem Tisch aßen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn. Über die Propheten des Baal sind, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Und dann kommt die Passage, dass sie beide einen Stier oder zwei Jungstiere schlachten, ein Altar errichten, Holz darauf tun. Und dann sagt der Elia: Auf dessen Altar das Feuer fällt, dessen Gott ist der wahre Gott. Das ist eine Geschichte, die mir immer wieder sehr gut gefällt. Und das rührt mich immer wieder innerlich sehr, sehr an. Also die Priester tun das und sie fangen an, ihre Götter anzurufen. Das steht dann 27, geschah am Mittag, da verspottete Elisa sie und sagte: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zu der Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk: Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte: Tut das zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und das ganze Volk, das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen: Packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Und Elia sagte zu Ahab: Geh hin, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Also Elia brachte die Priester alle eigenhändig um. Und dann kündigt er an, dass Regen kommt. Dann gibt es noch dieses übernatürliche Wirken, dass er nicht auf den Wagen von Ahab mitfuhr, sondern dass er, Vers 46, die Hand des Herrn kam über Elia, er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Das muss eine weite Distanz gewesen sein, die er da schneller rennen konnte, als der Wagen von Ahab fuhr. Ein gewaltiger Sieg für die Wahrheit und für den Gott Israels. Da steht ein Mann gegenüber von 450 Baals-Propheten. Und sie schreien stundenlang und ritzen sich und rufen ihren Gott. Und es steht, da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Und Elia in der Kraft Gottes gibt die Ansage: Tretet her zu mir. Und das Volk trat zu ihm hin und Elia ruft zum Herrn und Feuer fällt und verschlingt den Stier und das Holz und die Steine und macht das Wasser, leckt das Wasser auf aus dem Graben. Und damit war für alle offenbar, wer ist der Herr? Wer ist wirklich Gott? Was für ein Sieg, was für ein, ja, für eine Schlacht, wo die Finsternis so eine große Niederlage erlitt. Und was für eine Klarheit können wir darin sehen, wie Gott denkt über Götzendienst und das Anbeten anderer Götter. Und wie Gott darüber denkt, was mit den Propheten dann geworden ist, die das vorangetrieben haben, die Isebel etabliert hatte. Sie wurden alle umgebracht, bis zum letzten Mann. Ein gewaltiger Sieg. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, was für ein Mann war dieser Elia. Was für eine Kühnheit, für eine Unerschrockenheit. Alleine gegenüber von 450 Mann. Und zu wissen, wer ist der Herr und zu wissen, wenn ich zum Herrn rufe, Feuer wird kommen vom Himmel. Gewaltig. Und dann Kapitel 19. Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Ich finde es bemerkenswert, dass die Isebel ihre Macht ausübt über jemand anders. Sie spricht nicht direkt mit Elia, sondern sie lässt ihn die Nachricht von einem Boten überbringen. Und wenn wir über das ganze Thema Manipulation und Kontrolle reden, dann reden wir von Machenschaften des Geistes von Isebel. Und das ist ein Kennzeichen dieses Geistes. Personen, die damit zu tun haben, können oft im Hintergrund sein oder sich im Hintergrund aufhalten und trotzdem über andere Personen Kontrolle ausüben. Und ich finde die Reaktion von Elia hier sehr erstaunlich. Wir haben ja eben gelesen, was er getan hat. Wie das ganze Volk gesehen hat, dass das Feuer auf seinen Altar kam und wie das Volk gerufen hat, das ist der Herr. Und dann kommt ein Bote von der Isebel zu ihm. Und Isebel lässt ihm sagen, ich werde dich umbringen. Und seine Reaktion ist, da fürchtete er sich. Und da machte er sich auf und lief um sein Leben. Unvorstellbar. Ein Mann, der noch kurz zuvor 450 Mann abgeschlachtet hat und ein ganzes Volk zurückgebracht hat zu Gott mit so einer Demonstration der Kraft Gottes, fürchtete sich sehr. Und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, bis zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Einschüchterung. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wir hatten vorhin so diese Reihenfolge, Entmutigung, Verwirrung bis hin zu Rückzug und totaler Kapitulation und Verzweiflung. Das können wir hier sehen. Das geht hier rasend schnell. Die Isebel schickt einen Bote und gibt ihm eine Drohung. Und er fürchtet sich, er rennt um sein Leben, er sitzt unter dem Ginsterstrauch und sagt, Herr, nimm mich weg, ich bin am Ende. Diese Reaktion von ihm zeigt uns, dass das eine geistliche Kraft ist, die durch Isebel gewirkt hat. Dass das nicht nur die Aussage einer Frau war. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Er legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also Elia flüchtete und blieb dann unter dem Ginsterstrauch sitzen. Und das ist dieser ganze Bereich, wo Selbstmitleid einsetzt. Und was wir vorhin hatten, ist alles finster, es hat alles keinen Zweck mehr. Ach, am besten, Herr, am besten ist, du nimmst mich jetzt weg. Obwohl gerade eben Gott gezeigt hatte, dass er der Herr ist und das ganze Volk erkannt hat, dass Gott Gott ist und das ganze Volk sich zu Gott bekannt hat, zu ihm hingetreten ist und den Herrn neu erkannt hat. Obwohl das gerade passiert war, im nächsten Moment fürchtet er sich, läuft um sein Leben und sitzt unter dem Ginsterstrauch. Wir dürfen nicht unter diesem Ginsterstrauch Zeit verbringen. Wir dürfen, so im Bild gesprochen, nicht unter dem Ginsterstrauch sitzen. Weil das ist der Ort, wo dieser Prozess fortschreitet, von Entmutigung zu Verwirrung, zu Depression, bis hin, dass wir wirklich unsere Vision und unsere Berufung komplett verlieren. Wir dürfen nicht unter dem Ginsterstrauch sitzen bleiben. Das geht dann weiter, dass Ahab Kriege führt gegen die Aramäer und dass er da auch ein paar Siege einfährt. Und dann, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal gegen die Aramäer, lässt er den König Ben-Hadad am Leben und bringt es fertig, mit diesem König sogar einen Bund zu schließen. Obwohl die Anweisung war, dass er dieses Volk schlagen wird und schlagen soll, das war prophezeit, und an allen den Bann vollstrecken soll. Aber Ahab war schlauer, Ahab war liebevoller als Gott, und hat den König der Feinde, wo die Ansage war vom Herrn, dass die auszurotten sind, am Leben gelassen. Und nicht nur das, er schließt mit ihm einen Bund. Das finden wir dann Kapitel 20, Vers 42, 43. Und da sagt er zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann, auf dem mein Bann lag, aus der Hand gelassen hast, soll dein Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Da ging der König von Israel weg in sein Haus, missmutig und wütend, und kam nach Samaria. Das war dann die Ansage des Propheten, aufgrund dieses Fehlverhaltens, dass er mit Ben-Hadad einen Bund geschlossen hat. Das finden wir in die Verse davor. Und Gott sagt durch den Propheten, weil du das getan hast, ist dein Leben für seins. Reaktion von Ahab, missmutig und wütend wegzugehen. Die Reaktion finden wir später nochmal. Aber hier bereits sehen wir, dass Gott den Tod ankündigt, den Ahab sterben wird. Und dann schauen wir, Kapitel 21 lese ich ab Vers 1, die folgende Begebenheit. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth der Jezreeliter hatte einen Weinberg, der in Jezreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier, oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Also ich finde es sehr erstaunlich, und das drückt etwas aus über die Gesinnung Ahabs, dass er nach der Ansage des Propheten, dass er sterben wird, weil er mit diesem feindseligen König Ben-Hadad einen Bund geschlossen hat, hat der Ahab nichts anderes im Sinn, als den Weinberg von jemand anders haben zu wollen. Das drückt etwas aus über sein Wesen. Und ich finde es auch, dass es etwas darüber ausdrückt, zu sagen, gib mir deinen Weinberg, ich mache daraus einen Gemüsegarten. Also dadurch, dass wir über Jahre in Rumänien arbeiten, habe ich so eine ganz kleine Idee davon bekommen, was das bedeutet, Wein anzubauen und was ein Weinberg für Arbeit macht und was da dazugehört. Und das ist eine extreme Herabwürdigung. Ich mache aus deinem Weinberg einen Gemüsegarten. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend. Da ist es wieder. Über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte. dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aus nichts. Ich glaube, in der Hoffnung für alles übersetzt, er drehte sich zur Wand. Trotzen, missmutig sein, sich ärgern, das habt ihr jetzt davon, jetzt ist Schluss. Wie ein kleines, unreifes Kind legt sich der König auf sein Bett und dreht sich zur Wand, weil er jetzt seinen Weinberg nicht gekriegt hat. Ich kann mich erinnern, dass wir in unserer Gemeinde über diese Themen gesprochen hatten und wir hatten eine Zeit, wo wir Buße getan haben, vorrangig wir Männer, für diese Verhaltensmuster, für dieses, irgendwas läuft nicht, da drehe ich mich zur Wand, da gehe ich ins Bett, da stehe ich nicht auf, da bin ich jetzt, wie ich bin. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte, weil ich zu dem Israeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isebel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboth geben. Das zeigt etwas über ihr Wesen. Du bist doch der König. Du übst doch jetzt Herrschaft aus. In Wahrheit hat sie in dieser Zeit Herrschaft über Israel ausgeübt. Sie war es, die Propheten ausrotten wollte. Sie hat die 850 Götzendiener etabliert. Aber das sind ihre Worte. Du bist doch der König. Du übst doch jetzt Herrschaft aus. Sei fröhlich. Ich werde dir den Weinberg geben. Ich nehme das jetzt in der Hand. Leute, die infiltriert von so einem Geist, haben von sich selbst die Überzeugung, dass sie in bestimmten Bereichen die letzte Hoffnung oder die letzte Möglichkeit für Gott sind, irgendwas Gutes zu bewirken. Ich werde dir den Weinberg geben. Und wie sie das tut, das lässt uns noch mehr sehen. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs. Sie bedient sich seiner Autorität und siegelte sie mit seinem Siegel. Das königliche Siegel war die Autorisierung, dass es der königliche Befehl ist, dass dieses Schreiben keine Fälschung ist. Also, in der Autorität von Ahab hat sie Briefe versandt an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Das ist ein weiteres Vorgehen dieses Geistes. Er zielt ab, in Gemeinschaft und nahe an Leiterschaft zu sein. Und das ist auch mit sehr viel Neugier verbunden. Und die Isebel hat gerne viel Informationen. Und sie gebraucht hier das Siegel ihres Mannes, um in seiner Autorität verdeckt zu wirken, schickt Briefe an die Leiter, an die Ältesten, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes, ruft den Fasten aus und lasst Naboth oben am Volk sitzen. Eine religiöse Aktivität. Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isebel zu ihnen gesagt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Weil für die Ältesten waren das Briefe mit dem Siegel des Königs. Sie riefen einen Fasten aus und ließen Naboth oben am Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn und er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isebel zu Ahab, mache dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreeliters Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um den Weinberg des Jezreeliters Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Ahab registriert irgendwie nicht, dass die Isebel Briefe an die Ältesten verschickt hat mit seinem Siegel, in seinem Namen. Ahab registriert nicht, dass das ein Mord war an Naboth. Ahab fragt auch nicht nach, wie das alles zustande kam. Er erfährt, ach, Problem gelöst, ach, wunderbar, habe ich es wieder ruhig, habe ich, was ich brauche. Diese Ahab-Mentalität, im Bett liegen und zur Wand gedreht sein, im Bild gesprochen, während die Isebel das Kommando übernimmt und die Dinge regelt, und der Ahab ist froh, dass er seine Ruhe hat. Gefährliche Haltung. Missmutig, schlecht gelaunt. Isebel übt illegal Autorität aus, nimmt sogar sein Siegel. Sie schreckt nicht vor Meineid zurück und vor Mord. Auf Meineid stand zu dieser Zeit, glaube ich, die Todesstrafe, weil die Gerichtsbarkeit zu dieser Zeit so war, dass auf 2 oder 3 Zeugen hin ein Urteil gesprochen wurde. 2 oder 3 Zeugen. So wurde Recht gesprochen. Und da beide bezeugten, er hat Gott gelästert, wurde er gesteinigt. Und Ahab fragt nicht nach, wieso er jetzt diesen Weinberg bekommen kann. Passivität. Seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Nicht geprüft, was ist hier abgelaufen, was ist hier geschehen. Und ich habe so eine Liste zusammengestellt, dass das für uns praktisch wird und dass wir das hören können und dass wir selber auch Überführung zulassen und umkehren können. Was sind so Kennzeichen für diese Verhaltensweise von Ahab? Was ist so ein Kennzeichen für diesen Geist? Wo ist das in meinem Leben? Und wo sind da Dinge, wo ich wirklich umkehren muss und die ich aus meinem Leben rausschaffe? Anpassung. Dieses Unentschlossensein und Zögern. Wir hatten es gestern im Vergleich Abraham und Lot. Lot war ein Mann, der zögerte. Die Engel waren schon bei ihm, kündigten ihn 3-mal an, die Stadt zu vernichten. Verlasse die Stadt, geh aus dieser Stadt, wir werden diese Stadt vernichten. Und Lot zögerte, obwohl der Herr klar geredet hatte. Unentschlossenheit, Zögern. Kennzeichen für den Geist von Ahab. Passivität, Unbelehrbarkeit. Eine Form von Schwäche. Der Mann wird was gefragt und schaut als erstes seine Frau an. Bequemlichkeit. Geistlicher Starrsinn. Nimmt seine Berufung nicht an. Erkennt Leidenschaft nicht an. Der Geist von Ahab hat etwas zu tun mit Minderwertigkeit. Wenn ihr da fleißig Notizen macht, ich habe das ausgedruckt für euch mitgebracht. Aber wenn man schreibt, kann man sich doch besser merken. Und ich glaube, ich wusste nicht, dass wir so viele Leute wären. Ich habe bloß 30 Kopien mit. Können wir noch machen. Minderwertigkeit. Mutlosigkeit und eingeschüchtert sein. Enttäuscht sein vom Partner. Und diese Enttäuschung mündet in Verachtung für den Partner. Typisches Kennzeichen für Ahab, was wir auch gesehen haben, dieses auf Rückzug gehen und schweigen. Ich habe jetzt stinkische Laune, jetzt rede ich nicht mehr. Sich zur Wand drehen. Also bei uns gibt es so diesen Spruch, macht doch alle, was ihr wollt. Ihr habt alle recht, aber lasst mich in Ruhe. Das sind Ahab-Aussagen. Isebel kann nicht agieren, wenn sie kein Ahab als Gegenüber hat. Einen Mann, der seine Autorität hergibt, der das einfach zulässt, dass jemand anders mit seinem Siegel Briefe verschickt, dass da ein Mord geschieht unter seiner Königsherrschaft, dass da Meineid läuft, der da einfach nichts dazu tut. Hauptsache, ich habe meinen Weinberg. Ängstlichkeit, Menschenfurcht, Feigheit. Kennzeichen für einen Ahab-Geist ist die Unwilligkeit, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen hinauszögern, ein Vakuum entstehen lassen. Das ist, denke ich, vorrangig was, womit wir Männer zu tun haben. Aus Angst vor falschen Entscheidungen, aus Zögerlichkeit nicht entscheiden. Und das bringt in der Ehe unsere Frau in die schwierige Situation, dass irgendwann Entscheidungen fallen müssen. Und das ist das, was sich gegenseitig bedingt. Wenn wir keine Entscheidung treffen, dann wird die Frau irgendwann entscheiden, weil entschieden werden muss. Unwilligkeit, Entscheidung zu treffen, erzeugt ein geistliches Vakuum Und wir können davon ausgehen, dass der Geist von Isabel dieses Vakuum füllt. Der Geist von Ahab kann geistliche Erfordernisse nicht erkennen. Wir haben hier in diesen Geschichten gesehen, dass Ahab nicht in der Lage war zu erkennen, was ist geistlich jetzt dran und was muss jetzt getan werden. Er hat diesen feindlichen König, dessen Volk er besiegt hat, freundlich mit ihm gesprochen und lass uns Brüder sein und schließt mit ihm einen Bund. Ein Bund im Alten Testament bedeutete, den anderen schütze ich jetzt mit meinem Leben. Er konnte nicht erkennen, dass damit dieser Feind nicht ausgerottet ist, sondern dass durch das Fortbestehen des Königs der Feind weiterlebt. Geistliche Erfordernisse nicht erkennend. Und trotz all dieser Passivität ist es mit einem ziemlichen Starrsinn verbunden und mit einer Unwilligkeit, sich dem Geist Gottes oder seiner Führung unterzuordnen. Oft mit sehr vernünftigen und logischen Argumenten eine Unwilligkeit, sich dem unterzuordnen, was der Geist Gottes sagt. Ich denke, dass der Geist von Ahab sehr religiös ist und dass er letzten Endes in ein Leben führen will, was geprägt ist von falschen Traditionen und wo das Wahren der äußeren Form wichtiger wird, als was in unseren Herzen geschieht. Dass die äußere Form gewahrt bleibt, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Das ist bei Weitem nicht vollständig, aber das ist, was ich so rausgearbeitet habe als Kennzeichen für diese Ahab-Mentalität. Also im Kern ein Mann, der die von Gott gegebene Autorität nicht ausübt. Und da es in den Ordnungen Gottes ist, dass der Mann Autorität ausüben muss und soll, in einer guten, liebevollen Art und Weise, zuerst natürlich in seiner Familie. Wenn er das nicht tut, entsteht ein Vakuum, und ich hatte es eingangs gesagt, dann wird ein anderer diese Autorität nehmen, und das ist in der Regel die Isabel, die das an sich reißt. Also das ist bei Eheschwierigkeiten oft das Muster, was abläuft. Es beginnt mit so einer relativ harmlos wirkenden Passivität, aber das hat verheerende Folgen, wenn das nicht erkannt wird und wenn wir nicht als Männer erkennen, dieses Unentschlossensein, dieses Zögern, dieses, ach mal warten, was passiert, mal sehen. Ja, weiß ich nicht, muss man gucken, abwarten, einfach mal abwarten. Das ist ein Riesenproblem, weil in den Ordnungen Gottes der Mann da ist, der führt. Und wenn der Mann nicht führt, ist keine Führung. Wenn keine Führung ist, gibt das ein Vakuum und das wird gefüllt vom Falschen. Das ist, was abläuft. Und deshalb ist es kein Kavaliersdelikt, als Mann zu sagen, ja, das ist halt nicht mein Ding, ich bin da schwach. Wenn Gott dich als Mann geschaffen hat, dann hat er dich dazu fähig gemacht, Mann zu sein. Und das ist echt ein Ruf heute an uns Männer hier, wenn du das in deinem Leben entdeckst, Passivität, nicht entscheiden, zögern, oft mit Rückzug und Schweigen reagieren. Erkenn das, dass es Schuld ist, kehr davon um und wirf das aus deinem Leben. Wenn wir in den Ordnungen Gottes leben, leben wir im Frieden. Wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes leben, leben wir im Chaos. Aber Gott will, dass wir im Frieden leben und im Segen. Dann habe ich eine Liste zusammengestellt, Kennzeichen für einen Geist der Isabel. Also dieser Geist ist sehr religiös, sehr klug. Kennzeichen sind Unabhängigkeit und Eigenmächtigkeit. Dieser Geist ist sehr ehrgeizig. Dieser Geist hat alles gerne unter Kontrolle. Das ist so diese Haltung, also ehe ich das irgendjemand übertrage, ich mache es lieber selber. Wenn ich will, dass es richtig gemacht wird, mache ich es lieber selber. Weil wenn das jemand anders macht, dann haut das wieder an den und den Stellen nicht hin. Ich nehme es lieber selber in der Hand. Da weiß ich, dass es klappt. Leute, die beeinflusst sind von so einem Geist, suchen in der Regel nach leitenden Positionen, suchen nach Einfluss oder nach Macht. Das sind oft in Gemeinden die fleißigsten, vordergründig die fleißigsten und bereitwilligsten Leute, die zu allen Aufgaben sich freiwillig melden, die immer da sind, die alle Opfer bringen. Aber wenn dieser Geist wirkt, dann geschieht das nicht aus echter Hingabe an den Herrn, sondern um in möglichst sämtlichen Bereichen der Gemeinde präsent zu sein, um eine Menge Informationen zu haben, um aufgrund der Informationen Macht ausüben zu können. Das ist das, was dann im Hintergrund läuft. Aber vordergründig sind es oft sehr hingebungsvolle, opferbereite Menschen, die, wenn irgendwo Not am Mann ist, ja, ich bin da, ich komme, keine Frage. Und da sehr viel Zeit aufwenden und sehr viel gerne tun. Aber dahinter ist so dieses Streben nach Einfluss und nach Macht. Und wenn man in sämtlichen Gremien und Kreisen dabei ist, dann hat man eben auch sämtliche Informationen und die kann man dann entsprechend dieses Strebens nach Macht für sich verwenden. Was der Geist der Isebel tut, er zieht andere Menschen aus dem Schutz Gottes. Dieser Geist liebt Titel wie ältester Diakone, Diakonin, Prophetin. Dieser Geist liebt solche Titel und möchte gerne so angesprochen sein, liebt Ehre bei Menschen. Das sehen wir dann später noch im zweiten Könige. Da gibt es ja diesen herausragenden Mensch Jehu, der die Isebel umgebracht hat und noch viele, viele andere Leute und auch zwei Könige. Und wie sie auf ihn reagiert, das schauen wir uns dann noch an. Isebel bedient sich oft der Schmeichelei, benutzt sexuelle Verführung, um an ihre Ziele zu kommen, bedient sich der Zauberei, der Lüge, der Einschüchterung, um Einfluss zu gewinnen. Hatten wir hier ganz in dem Beispiel auch, dass sie Männer engagiert hat, die gegen den Naboth einen Meineid schwören, eine Aussage machen, die nicht gestimmt hat. Ja, Isebel scheut keine Einschüchterungsversuche und gebraucht dazu auch andere Menschen, Briefe, Anrufe, das ganze Instrumentarium, um einzuschüchtern. Sie ist schnell bereit zu verurteilen, einzuschätzen, was verkehrt ist, was geistlich in Schieflage gekommen ist. Gibt gern kluge Ratschläge. Ich glaube, dass dieser Geist vorrangig prophetische oder charismatische Gemeinschaften sucht. Also ich denke, inzwischen ist er bei Weitem nicht mehr jede charismatische Gemeinde prophetisch. Aber dieser Geist hält sich gerne in Bereichen auf, wo es um das Prophetische geht. Kann sehr herablassend sein. Und das hatte ich schon erwähnt, dass dieser Geist gerne eine Anhängerschaft um sich schart und diese für sich beansprucht, diese Menschen als ihr Eigentum sieht und sich als geistliche Leitung und als die einzige geistliche Quelle für ihre Anhängerschaft darstellt. Gibt es diese Passage Apostelgeschichte 20, Vers 30 ungefähr, wo die falsche Leiterschaft beschrieben ist, dass das Leute sind, die andere hinter sich herziehen. Im Gegensatz zur echten Leiterschaft im Reich Gottes, die Menschen an Jesus binden. Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, nämlich den Herrn Jesus. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das ist eine Wirkungsweise des Geistes der Isebel, dass die Person, die sich davon beeinflussen lässt und mit diesem Geist kooperiert, ihre eigenen Jünger macht. Und das Ganze gipfelt darin, dass sie die einzige wahre geistliche Quelle für ihre Jünger ist und diese Position auch beansprucht. Deshalb ist die Konfrontation mit der Isebel immer die Kraftprobe, auch was wird das dann für Kreise ziehen in der Gemeinde, um welche Menschen wird es dann gehen? Wie viele Menschen werden das erkennen, was da läuft und wie viele nicht? Was wiederum diese ganze Einschüchterung beinhaltet. Rühr mich ja nicht an. Der Geist der Isebel hat so einen Sprachgebrauch, das haben wir oft gehört. Ja, wenn ihr wüsstet als Leiter, wie die Leute in der Gemeinde wirklich denken, aber die haben Angst vor euch, euch würden die das nie sagen. Aber mir haben sie es erzählt. Wenn ihr wüsstet, wie die Leute wirklich denken, ihr würdet euch umgucken. Ihr habt gar keine Ahnung, wie schlimm es ist. Mehrmals, erst jüngstens wieder, haben wir sowas gehört. Das ist Isebel pur. Es ist Isebel rein kulturell. Ich kann nur jedem leider empfehlen, solche Art von Gesprächen nicht zuzuhören. Natürlich bleiben die Leute immer anonym. Die Person wird immer sagen, nee, wer das gesagt hat, nee, das sage ich nicht. Ich verrate hier niemand. Schaut eine von ihr abhängige Anhängerschaft um sich. Sie hat einen frommen Wortschatz, zitiert ohne Ende Bibelverse und beeindruckt mit scheinbarer Hingabe, verfolgt neugierig das Privatleben von Schlüsselpersonen und Leitern. Informationen sind sehr wichtig, um damit Macht und Kontrolle ausüben zu können. Ist selbst unbeherrscht und verteidigt ihr kleines Königreich mit allen Mitteln. Isebel verführt zur Hurerei. Das war ja hier in der Tat geschehen durch diese Ehe mit Ahab. Ist in das Volk Israel dieser Götzendienst in einer Massivität gekommen wie bei keinem König zuvor. Es hat sich vorher, glaube ich, keiner erlaubt, dem Baal einen Tempel zu bauen. Also verführt zur Hurerei, auch im Geistlichen zu verstehen, andere Dinge anzubeten als Gott, als Jesus. Kontrolle, Rebellion gegen Leidenschaft. Sie verführt andere Menschen, sich aufzulehnen gegen Leitung. Sie verführt durch Manipulation, durch Dominanz, durch Einschüchterung und durch Druck. Sie betätigt sich gern auf dem Gebiet der Geistesgaben. Und es ist eine Quelle von falschen Prophetien und verkehrten Eindrücken. Und das ist wieder, dass da diese Einschüchterung mitschwingt, weil es eben nicht ganz so einfach ist, wenn jemand mit Bestimmtheit und mit Stärke auftritt, der Herr hat mir gesagt, Punkt, 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 dann dagegen aufzustehen und zu sagen, nein, das hat der Herr nicht gesagt. Das ist eben nicht so einfach. Und das ist ganz oft so ein Totschläger in Gemeinden, wo Menschen, und dieser Geist von Isebel bezieht sich nicht ausschließlich auf Frauen, wo Menschen mit dem Vorsatz, der Herr hat gesagt, in Wahrheit ihre eigene Macht ausüben, um Dinge zu erreichen, die sie erreichen wollen. Und wir hatten solche Situationen, wo wir unserer ganzen Gemeinde erklären mussten, was der Herr gesagt hat und was nicht. Die Isebel bringt ihre Anhängerschaft unter gesetzliche Forderungen in ein bestimmtes Regelwerk, nimmt sich, was ihr nicht zusteht, durch Missbrauch, das haben wir gesehen, was den Weinberg betrifft, kann nicht vergeben und kann nicht um Vergebung bitten. Das ist etwas, was den Menschen, die mit diesem Geist zu kämpfen haben oder die diesen Geist Einlass gewährt haben, leider oft an sich haben, dass es ihnen extrem schwerfällt, um Vergebung zu bitten. Extrem schwerfällt, sehen zu können, ich war verkehrt. Das ist nicht mal die allerkleinste, primitive, harmlose Kleinigkeit, können solche Leute es zugeben, okay, das war verkehrt. Da wird gestritten und argumentiert und geredet, da wird es dunkel und wieder hell draußen, nur um nicht an einem ganz, ganz winzig kleinen Punkt zugeben zu müssen, das war ein Fehler von mir. Also ich rede hier aus der Box, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, kann nicht um Vergebung bitten. Wir hatten vorhin viel davon gehört, dass das ein Kennzeichen unserer Beziehung ist im Reich Gottes, bereit sein zu vergeben und natürlich um Vergebung zu bitten. Die Isebel übt Macht aus mit so verschiedenen Instrumenten wie Schauspielen, Krankheit. Oh, ich habe jetzt ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich kann jetzt erstmal gar nicht, tut mir leid. Heute geht gar nichts. Macht ausüben durch Krankheit. Richten, kritisieren und in Frage stellen. Und das Ergebnis, wenn sie wirken darf, es kommen Unruhe, Unfrieden, Spaltung, Streit, Eifersucht, Neid, Konkurrenz. Das ist, was sie hervorbringt. Wir hatten gesagt, die Isebel tauscht gerne die verkehrte Kopie gegen das Original ein. Das ist eine Strategie unseres Feindes überhaupt. Der Teufel wird nicht plump irgendwas Gegenteiliges von uns verlangen, sondern es genügt ihm, an irgendeiner Stelle das Echte wegzunehmen und eine Kopie dorthin zu bringen. So wie wir das auch lesen im Wort, dass Jesus den Messias geschickt hat und der Teufel den Antichrist schickt. Der Teufel hat für alles die Kopie Und es genügt, wenn die Kopie an die Stelle des Echten rückt, dann hat er sein Ziel erreicht. Teufel wird nicht zu einem geisterfüllten Christ kommen und ihn anleiten, im Koran zu lesen. So plump ist es nicht. Aber der Heilige Geist wird ersetzt durch einen religiösen Geist. Das Leben aus dem Heiligen Geist wird ersetzt mit frommen Ritualen und mit dem Einhalten von Geboten und Regeln. Mit dem Leben unter Gesetz. Das Ziel ist, unsere Anbetung von Jesus wegzulenken hin zu einer Person oder zu Engel oder zu Maria oder zur Vision der Gemeinde oder zu meiner Vision, mein Werk, mein Dienst. Es ist sehr, sehr entscheidend, wohin geht unsere Anbetung. Und wenn wir irgendetwas anderes anbeten als Jesus selber, dann nennt das die Bibel Götzendienst. Und das ist das, was die Isabel erreichen möchte, uns zum Götzendienst zu bringen. Die äußere Form wird gewahrt und der Inhalt geht verloren. Kennzeichen für den Geist von Isabel. Das muss auch nicht vollständig oder ist sicher nicht vollständig. Aber das soll es auch erst einmal genügen. Ja. Verstanden letztendlich habe ich das nicht. Aber es sagt mir, dass von der Isabel eine Macht von Einschüchterung ausging. Es war eben mehr als nur die Ansage einer Person. Es hätte ja auch für den Elia Folgen. Im Großen und Ganzen war ja sein Dienst damit zu Ende. Er hat ja dann den Elisa ins Rennen gebracht und Elisa ist an seiner Stelle Prophet geworden. Also der Geist Isabels und der Geist Ahabs kooperieren miteinander und bestärken sich gegenseitig. Der eine Geist kommt ohne den anderen nicht zur Entfaltung oder Wirkung. Oder mit einfachen Worten ausgedrückt, die Isabel braucht den Ahab. Sie nutzt diese Passivität, sie nutzt das Zögern, sie nutzt das Nicht-Entscheiden. Sie nutzt es, wenn jemand seine Autorität, die er von Gott hat, nicht ausübt. Autorität bekommen und Autorität ausüben sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Tatsache vom Herrn und das andere ist unsere Aktivität darin. Und dann wollen wir uns anschauen, 2. Könige 9, wie Gott mit der Isabel umgeht. Ja, bitte.
Gibt es das, dass man Anteile von dem Geist des Ahab und dem Geist der Isabel in sich
ja.
hat?
Ja.
Also dass das nicht so einseitig
ja. ist? Die Frage war, ob man von beiden Anteile in sich haben kann. Meine Antwort, ja. 2. Könige 9, ab Vers 14. So stiftete Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis, eine Verschwörung gegen Joram an. Joram aber hatte Wache gehalten bei Ramoth in Gilead, er und ganz Israel, wegen Hazael, des Königs von Aram. Und der König Joram war zurückgekehrt, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er gegen Hazael, den König von Aram, kämpfte. Und Jehu sagte, wenn es euer Wille ist, soll niemand aus der Stadt entkommen, um hinzugehen, es in Jezreel zu berichten. Und Jehu bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel, denn dort lag Joram krank. Und Ahasa, der König von Juda, war hinabgezogen, um Joram zu besuchen. Und der Wächter stand auf dem Turm in Jezreel und sah die Schar Jehus, wie er herankam und sagte, ich sehe eine Schar. Da sagte Joram, nimm einen Reiter, sende ihn ihnen entgegen und er soll sagen, ist Friede. Also diese Wächter waren sich nicht sicher, was wird geschehen, wenn der Jehu herkommt. Da zog der Berittene ihm entgegen und sagte, so spricht der König, ist Friede. Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist? Wende um mir nach. Und der Wächter berichtete, der Bote ist bis zu ihm gekommen, kehrt aber nicht zurück. Das ist auch irgendwie charakteristisch in dem ganzen Thema, ist Friede. Wir wollen doch alle Frieden halten, wir wollen es doch nicht böse miteinander meinen. Wenn es um solche Dinge geht, Geist von Ahab, Geist von Isabel, dann ist nicht die Frage nach Frieden, sondern dann müssen wir so umgehen, wie wir das hier lesen im Wort. Und ich finde es so bezeichnend, dass das Ganze sich wiederholt und der Jehu gibt eine Ansage und die Boten waren sofort in ihrer Meinung komplett geändert und blieben bei ihm. Da zog der Berittene ihm entgegen, sagte, so spricht der König, ist Friede. Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist, wende um mir nach. Dann Vers 19, da sandte er einen zweiten Boten oder Berittenen, da kam zu ihnen und sagte, so spricht der König, ist es Friede? Jehu sagte, was kümmert es dich, ob Friede ist, wende um mir nach. Und der Wächter berichtete, er ist bis zu ihnen gekommen, kehrt aber nicht zurück. Und das Fahren gleicht dem Fahren Jehus, des Sohnes Nimschis, denn er fährt wie in Raserei. Das ist eine ultimativ schöne Stelle. Die haben von Weitem gesehen, so fährt nur einer. Der Charakter dieses Mannes, das sagt uns etwas, was wir an Entschlossenheit und an Kühnheit und wilden Entschluss brauchen, um mit diesem Zeug von Isel und Ahab fertig zu werden, um das aus unserem Leben zu bringen, um das aus unseren Gemeinden zu schaffen. Es braucht sowas, was Jehu hatte. Da sagte Joram, spannt an, und man spannte seinen Wagen an, und Joram, der König von Israel, und Ahasa, der König von Juda, zogen aus, jeder auf seinem Wagen. Sie zogen aus Jehu entgegen und trafen ihn auf dem Feld Nabots des Jezreeliters. Das ist kein Zufall. Da gibt es vorher noch eine Ankündigung, dass das Blut von Nabot gerecht wird. Und sie treffen sich auf seinem Feld. Und es geschah, als Joram den Jehu sah, sagte er, ist es Friede, Jehu? Er aber sagte, was, Friede? Bei den vielen Hurereien deiner Mutter Isebel und ihrer vielen Zaubereien? Da machte Joram kehrt und floh und sagte zu Ahasja, Verrat, Ahasja! Jehu aber nahm seinen Bogen zur Hand und traf Joram zwischen die Schulterblätter, sodass der Pfeil ihm durchs Herz fuhr und er brach in seinem Wagen zusammen. Das ist die einzige Art und Weise, im Bild gesprochen, wie wir mit Götzendienst und mit diesem ganzen Verführerischen, was die Isebel bringen will, umgehen sollen. Jehu schießt ihm hier von hinten zwischen den Schulterblättern durchs Herz. Und Jehu sagte zu seinem Offizier Bidkar, nimm ihn und wirf ihn auf das Feldstück des Jezreeliters Nabot. Denn denk daran, wie ich und du zwei Spänne schon unter seinem Vater herfuhren und der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Wenn ich das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr, ich werde es dir vergelten auf diesem Feld, spricht der Herr, und nun nimm ihn auf, wirf ihn auf das Feld nach dem Wort des Herrn. Als Ahasa, der König von Juda, das sah, floh er in Richtung Bet-Gan. Jehu aber jagte ihm nach und sagte auch ihn. Und man verwundete ihn auf dem Wagen beim Anstieg von Gur, das bei Jibleam liegt, und er floh nach Megiddo und starb dort. Und seine Knechte führten ihn auf einen Wagen nach Jerusalem, und sie begruben ihn in seinem Grab bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und im 11. Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahasa König geworden über Juda. Und Jehu kam nach Jezreel. Und als es Isebel hörte, fürchtete sich vor ihm. Nein, hier steht, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Eine Art und Weise, wie dieser Geist wirkt, mit sexueller Verführung, mit Verführung zu Unzucht und Unreinheit. Und wir haben im Neuen Testament mindestens drei Stellen, wo klargestellt wird, und ich rede nur vom Neuen Testament, dass Unzüchtige und Unreine das Reich Gottes nicht erben. Das ganze Thema Pornografie, sexuelle Reinheit, Reinheit der Augen, vorrangig ein Thema von uns Männern, aber auch von Frauen. Es ist ihre Strategie, auf sexuellem Gebiet uns zu verführen und uns in Dinge hineinzubringen, die uns dann in diese Lähmung bringen. Und wenn Männer Gottes, die in Gemeinden sind über Jahre, nachts, wenn sie keiner sieht und wenn es keiner weiß, vorm Rechner sitzen und Pornografie anschauen, dann ist das Ergebnis, in der Versammlung unter diesem schlechten Gewissen zu sein, unter dieser Dämpfung, unter diesem dumpfen Gefühl, weil du noch weißt, was lief in der Nacht zuvor. Und dann kannst du in dem Gebetstreffen am nächsten Früh nicht ganz klar den Herrn hören und Worte Gottes sprechen und deine Position und deinen Platz einnehmen. Dann bist du unter diesem dumpfen, schlechten Gewissen. Du bist lahmgelegt, kaltgestellt. Und das, diese Passage hier, da Jehu macht zwei Könige platt. Er ist geritten, dass sie von Weitem sehen konnten, das kann nur der Jehu sein. Zwei Boten kommen ihm entgegen, da macht eine Ansage und die folgen ihm. Dieser Mann hatte Autorität, außergewöhnlich. Ihre Reaktion, sie schminkt ihre Augen, schmückt ihr Haupt und schaut zum Fenster hinaus. Was für Männer Gottes sind schon gefallen durch Unzucht und Unreinheit. Als Jehu ins Tor kam, sagte sie: Geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? Er erhob sein Gesicht zum Fenster und sagte: Wer ist mit mir? Wer? Da blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm hinunter. Er sagte: Stürzt sie herunter, und sie stürzten sie hinunter. Und es spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde, und er zertrat sie. Darauf ging er hinein, aß und trank. Es ist schon besonders, ne? Irgendwie. Dann sagt er: Seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Also das war nicht irgendwie ein unerzogener, grober Mann. Er hatte schon den Plan, was Anstand und Recht ist. Da gingen sie hin, um sie zu begraben, aber sie fanden nichts von ihr als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagte er: Das ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tischbitter, geredet hat. Auf dem Feld von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isebels fressen, und die Leiche Isebels soll auf dem Feld von Jezreel wie Mist auf dem Acker werden, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist Isebel. Dann gibt es noch ein Kapitel über das Gericht, über das ganze Haus Ahabs. Das ist auch nicht ermutigend. Ihre Reaktion auf Jehu war, sie setzte ihre sexuellen Reize ein, um in irgendeiner Weise dem beizukommen. Sie verführt zu Unmoral und Unreinheit. Und das ist ein massives Werkzeug der Finsternis, Männer und Frauen Gottes aus ihrer Position zu drängen, hinein in dieses unterschlechte Gewissen passiv werden, nicht mehr den Plan kriegen, in Lobpreiszeiten, in Gebetsgemeinschaften drin sitzen, überhaupt nicht mal mitschneiden, was läuft, weil wir auf diesem Gebiet sündigen und diese Sünde uns einfach geistlich zumüllt und taub macht. Und ich finde es bezeichnend, dass Jehu ruft: Wer ist mit mir wer? In der Auseinandersetzung mit dem Geist von Isebel muss Leitung auftreten und klarstellen: Herr, zu mir, wer für den Herrn ist. Muss dort Autorität ausüben und eine Entscheidung erzwingen. Und das tat Jehu, und ihre eigenen Gefolgsbeamten, ihre Hofbeamten, oder ich nehme an, es waren Eunuchen, die bei ihr waren, stürzten sie aus dem Fenster. Und dann geschah das, was Gott prophezeit hatte, was Gott gesagt hatte mit ihr, und sie nahm ein derartig schreckliches Ende. Ich möchte das ganz kurz lesen aus der Offenbarung. Die Stelle hatte ich schon erwähnt, dass wir sehen, Isebel ist jetzt nicht nur die Königin aus dem Alten Testament, sondern es ist wirklich ein Geist, von dem die Rede ist. Das finden wir in Offenbarung 2, und ich lese nur relativ kurz von Vers 18. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Das ist ein Hinweis auch auf das Gericht, das Jesus übt. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das ist ein ganz starkes Lob. Da sind Werke mehr als die ersten, da ist Wachstum, da ist Dienst, da ist Ausharren. Ganz positiv. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzen Opfer zu essen. Und ich gab ihr die Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Das hatte ich erwähnt. Leute, die mit diesem Geist zu tun haben, denen fällt es extrem schwer, einen Fehler zuzugeben oder um Vergebung zu bitten. Also hier haben wir eine neutestamentliche Entsprechung. Und dann möchte ich uns noch ein Beispiel lesen aus dem Markus für Manipulation und Zauberei. Und dann sollte es auch genügen, weil wir brauchen Zeit zum Buße tun. Markus 6. Markus 6, ab 14. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden, und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden, und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia, andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Also das bezieht sich alles auf Jesus. Die konnten nicht so richtig einordnen, wer Jesus war. Und dann lesen wir Vers 17. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Also wir haben ja auch einen König, der die falsche Frau geheiratet hat. Nämlich die Frau seines Bruders. Und wir haben Johannes, einen Prophet, der ihm das gesagt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Johannes schon irgendwie wusste, dass ihm das nicht zum Vorteil gereicht und dass er jetzt nicht vom König Herodes dafür eine Beförderung erfährt, dass er ihn auf seine Sünde hin anspricht. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Ganz starke Parallelen zu Isebel. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Also die Salbung, die Johannes hatte, wirkte auf den Herodes, aber eben leider nicht bis zu dem Durchbruch, wirklich zum Herrn zu kommen, sondern es kam lediglich dahin, dass es ihn in große Verlegenheit brachte. Oder in Aufruhr oder in innere Unruhe. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre der Herodias Tochter herein und tanzte. Ich vermute, das war eine Tochter aus ihrer ersten Ehe mit seinem Bruder. Sonst hätte er gestehen, würde ja noch nicht explizit stehen, dass es ihre Tochter war. Sie kam herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Ich gehe davon aus, dass hier auch auf sexuellem Gebiet Verführung im Spiel war. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Also irgendwie sollen wir Männer in diesem Bereich in Klarheit kommen und Herrschaft ausüben. Und hier können wir sehen, wenn auf erotischer Ebene irgendwas läuft, dass dann sehr komische, unvernünftige Dinge rauskommen. Also weil das Mädel da einen Tanz aufführt, sagt der König, du kannst mich bitten, um was du willst, ich will es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Sie aber sprach um das Haupt Johannes des Täufers. Also das sagt was über die Beziehung der Tochter und der Mutter aus. Ich denke nicht, dass die Tochter hier minderjährig war und dass sie dann ihre Mutter fragt, was soll ich bitten? Das sagt mir etwas aus über diese Art von Beziehung und über diese Art von Herrschaft, die diese Mutter auch über diese Tochter ausgeübt hat. Weil spätestens als die Mutter sagte, bitte ihn um das Haupt Johannes des Täufers, hätte die Tochter sagen müssen, nee. Und sie ging sogleich mit Eile zum König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. dass es der Angriff einer bitteren, bösen Frau, der Herodias, auf diesen Mann Gottes, der ihm am Ende das Leben kostete. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen, weil er vor Zeugen geschworen hatte, konnte er jetzt nicht zurück. Und zugleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Johannes der Täufer, ein Mann, der in dieser Zeit mit der größten Autorität aufgetreten ist, die wir im Neuen Testament finden, der es geschafft hat, dass ganz Jerusalem zu ihm hinauskam an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Dieser Mann hat ohne E-Mails, ohne Flyer, ohne irgendetwas eine ganze Region auf den Kopf gestellt. Ich denke, er hat Tausende getauft. Er hat den Weg bereitet für den Messias. Das war ein mächtiger Mann. Ich finde, Johannes der Täufer ist einer der außergewöhnlichsten Personen im Neuen Testament, außer Jesus. Und dieser Mann wird umgebracht. Auf diesem Weg verliert dieser Mann sein Leben. Das ist für mich die neutestamentliche Entsprechung von Ahab und Isebel aus dem Alten Testament. Ein Mann heiratet eine Frau, die er nicht hätte heiraten dürfen. Und diese Frau agiert aus dem Hintergrund über ihre Tochter und tötet diesen Mann Gottes. Und schlägt den Herodes mit seiner eigenen Autorität. Er hatte vor dem Kreis seiner Freunde geschworen, die Hälfte meines Königreiches, ich gebe dir alles. Und konnte nicht mehr zurück. Das ist Manipulation und Zauberei auf hohem Niveau. Und es hat Johannes das Leben gekostet. Das ist keine Kleinigkeit. Wir hatten ja eingangs viel über Beziehung gesprochen und was macht unsere Beziehung aus? Und ich denke, jetzt können wir sehen, wenn unsere Beziehung untereinander von Aufrichtigkeit geprägt sind, von Wahrheit miteinander sprechen, von sich gegenseitig vergeben, von Werke tun, indem wir aus Liebe heraus helfen, unterstützen, uns einander voranbringen, dann können wir sehen, wenn das in unseren Beziehungen wächst, dann haben wir einen Schutz vor diesen zerstörerischen Mächten. Und weil es Gottes Absicht ist, mit uns Gemeinschaft zu haben, weil Gott will bei uns wohnen, in unseren Herzen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, weil das sein erklärter Wille ist. Deshalb sabotiert unser Feind in der Hauptsache die Beziehungen. Wir müssen das einfach zur Kenntnis nehmen und uns dessen bewusst sein. Wenn eine Gemeinde im Entstehen ist, das Erste, was die Finsternis dagegen unternehmen wird, ist, die Beziehung zu attackieren. Wenn die Beziehungen kaputt sind, dann ist die Gemeinde kaputt. Und Beziehungen sind so wichtig. Darum sagte ich eingangs, wir müssen unsere Beziehungen um jeden Preis bewahren, schützen, erhalten, pflegen, da hinein investieren. Wir müssen zusammenwachsen zu dieser Familie Gottes. Und da fahren wir auch Kilometer und investieren in Sprit und investieren in Zeit. Und wir laden einander ein und wir besuchen uns gegenseitig und wir kennen uns und wir bringen Zeit miteinander und lassen den Heiligen Geist unter uns wirken und unsere Beziehung stark machen. Lassen unsere Beziehung in die Wahrheit kommen, weil das ist der Schutz gegen diese Machenschaften. Ein Leben im Licht. Ich habe noch ein paar Symptome für einen religiösen Geist aufgeschrieben. Vielleicht noch so als Vervollkommnung. Und dann machen wir noch eine kurze Pause. Eine Person mit einem religiösen Geist wird das niederreißen und bekämpfen, wovon sie glaubt, dass es falsch sei. Sie lässt sich nicht ermahnen oder zurechtweisen, erst recht nicht von Personen, die sie als weniger geistlich als sich selbst einschätzt. Das ist ein markanter Punkt. Sie vertritt die Philosophie, nicht mehr auf Menschen, sondern nur noch auf Gott zu hören. Das hat mir der Herr gesagt. Wenn mir der Herr gesagt hat, dass ich das und das tun muss, dann muss ich das tun. Da darf ich nicht auf Menschen hören, weil die Bibel sagt ja auch, Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat mir der Herr gesagt, das tue ich jetzt. Es ist nichts anderes als Religiosität. Weil das Neue Testament ganz klar sagt, dass alles, was der Herr gesagt hat, geprüft werden soll. Und der Heilige Geist von seinem Wesen her in einer neutestamentlichen Gemeinde seinen Willen offenbart, indem er durch alle Beteiligten ein kleines Stück der Torte zusammenbringt, bis das runde und komplette Bild entsteht. Wir sind nicht zur Zeit des alten Bundes, wo das Priestertum und das Königtum voneinander getrennt war und wo die Propheten die einzigen waren, die Gott hören konnten und damit die Ansage an das Volk geben mussten, was Gott gesagt hat. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Propheten des Alten Testaments und prophetischer Dienst im Neuen Testament. Das ist ein großer Unterschied. Deshalb ist es vollkommen fehl am Platz und absolut zerstörerisch für Gemeinschaften, dass jemand dahin tritt, der Herr hat mir gesagt, auch wenn alle anderen im Team das überhaupt nicht nachvollziehen können, das muss ich jetzt durchziehen, ich muss dem Herrn gehorsam sein. Willst du, dass ich dem Herrn ungehorsam bin? Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn der Heilige Geist Dinge sagt und Eindrücke gibt, dann werden die Leute, die da eng dran sind, in der jeweiligen Gruppe oder in dem jeweiligen Dienstbereich, werden das genauso sehen und unterstützen und bejahen können. Und wir sollen uns hüten davor, diese arrogante, geistliche, arrogante Haltung einzunehmen. Mir hat der Herr das gesagt. Und wenn selbst meine Ehefrau, mein Ehemann und meine engsten Mitarbeiter in der Gemeinde das überhaupt nicht sehen können, spielt keine Rolle, der Herr hat mir das gesagt. Das ist extrem zerstörerisch und auf diese Weise wurden schon die unsinnigsten Dinge getan und Schaden angerichtet. Also diese Philosophie, ich höre nicht mehr auf Menschen, nur noch auf Gott, ist einfach nur religiöse Geister. Religiöser Geist sieht gerne bei anderen das Negative und die Fehler und die Schwächen und sieht nicht das Gute, sieht nur das Negative. Tritt gerne als Wächter oder geistliche Polizei über Gemeinden auf oder über Gruppen. Haben wir vor einigen Jahren hatten wir zu tun mit einer Gruppe von Leuten in einer anderen Stadt bei uns in der Nähe. Die hatten so das als Identität, wir sind die Wächter über unserer Stadt. Und wir müssen aufpassen, dass geistlich alles läuft. Die Gruppe gibt es schon lange nicht mehr. Religiöse These, Stolz auf fromme Werke. Solche Personen glauben, näher bei Gott zu sein als andere und dass ihr Dienst der wichtigste von allen ist. Und dass das, was Gott durch sie gerade tut, das Wesentliche ist, was Bedeutung hat, überregional oder überkonfessionell oder für die ganze Nation. Religiöse Mächte animieren dazu, Dinge zu tun, um beachtet zu werden. Und solche Leute erfahren Ermutigung, wenn der eigene Dienst besser aussieht als der von anderen. Religiöser Geist lehnt alles ab, was er selbst nicht versteht. Und solche Leute reagieren übermäßig auf Unreife oder auf Schwächen oder auf Fehler in der Gemeinde. Und religiöse Leute können ganz, ganz schwer, ganz schwierig sich in irgendwas einbringen oder ein Teil von etwas sein, was sie für nicht perfekt erachten. Wo sie nicht der Meinung sind, das ist nahezu fehlerfrei oder makellos. Und man erkennt sehr schnell bei den anderen eine falsche Frömmigkeit, nur nicht bei sich selbst. Das vielleicht noch so zum Thema religiöse Kräfte. Ich denke, wir machen noch ein paar Minuten Pause und dann wollen wir zur Tat schreiten, weil was nützt das nette Seminar, wenn wir nicht mit konkreten Entscheidungen und Dingen von hier weggehen. Also wir wollen uns dann Zeit nehmen zu beten, vor Jesus zu kommen und wollen einfach hier als Kinder Gottes in Offenheit und Freiheit bekennen, wo wir bestürzt sind, wo wir betroffen sind, wo wir Dinge sehen konnten plötzlich, dass Gott uns da Schuld vergibt und dass Gott uns frei macht von solchen Dingen. Und dass damit einfach Heilung kommt für Beziehungen, Heilung für unser Umfeld. Da wollen wir dann konkret werden. Ich würde vorschlagen, 10 Minuten Pause oder ein bisschen länger. Ja?
Gibt es noch Fragen? Das sollten wir vorher abschließen, denke ich.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Habe ich eigentlich schon immer noch? Also, ich habe schon ewig hat der Herodes nicht gesagt, dass es die Hälfte meines Königreichs und sie nicht gäbe? Weil er gesagt hat, er gibt nur die Hälfte.
Ja. Ja. Warum hat der Ahab das nicht gebremst? Dass seine Frau zwei Leute in Meineid schwören lässt und dieser gerechte Mann umgebracht wird. Na. Noch jemand eine Frage? Also, das hätte ich auch nachher noch gesagt. Die Frage war, ob ein Geist von Ahab und von Isebel in derselben Person wohnen kann. Und ich denke, ja, das ist möglich. Und ich würde es gar nicht so ganz detailliert auseinanderbauen. Im Grunde genommen, in Spurenelementen haben wir alle von beiden irgendwie was in uns. Und es hängt mit dem zusammen, was wir auch behandelt haben, dass die Gesinnung Christi unsere Gesinnung wird. Und damit diese ganzen Verhaltensweisen wirklich aus unserem Leben kommen. Und der Herr uns davon reinigt und befreit. Ja, Moment. Aber nicht das hier. Greifst du mal hinter dich in die orange Kiste und gibst mal ein so ein Pamphlet raus. Und da sind das sind mehrere Seiten, das sind nochmal ein bisschen ausführlicher Punkte für Religiosität, Ahab, Isebel und da ist auch ein Befreiungsgebet hinten dran, was wir beten können. Das sind halt mehrere Seiten.
Wie viel hast du gemacht?
34. 35, 34 so. Das sind wieder aus Büchern, die wieder ganz sehr geschützt sind und Verlage da wieder aufschreien. Von daher, also ich habe die Quellenangabe reingemacht. Also Markus hat zu mir gesagt, es kommen 30 Leute, von daher. Also 33 oder 34 habe ich mit. Aber die kannst du wieder zurücklegen, die teilen wir nachher aus. Sonst sind wir zu sehr beschäftigt mit Lesen. Ja.
War da noch? Sagen wir mal so, die Diagnose, da ist ein Geist der Isabel am Wirken, ist ein Totschlagargument in der Gemeinde.
Ja.
Damit kann man ja auch Leute ziemlich schnell aufs Abstellgleis bringen.
Platt machen.
Was über ihn sagt. Was macht ihr da? Und wie lange dauert das, bis ihr sagt, da ist ein Geist der Isabel am Wirken?
Ja, das ist so insgesamt der Umgang mit schwierigen Situationen in der Gemeinde. Also ich würde das überhaupt nicht tun, in der Gemeinde zu sagen, also die Person, die hat einen Geist von Isebel und da ist ganz große Gefahr. Das würde ich überhaupt nicht tun. Und ich wäre vorsichtig, für jemand anders so eine Diagnose zu stellen. Deshalb sagten wir auch eingangs, lasst uns das hören für uns selber. Natürlich weiß ich, wenn wir uns mit diesem Thema befassen, das ist oftmals meine Erfahrung gewesen, dass uns dann auch Situationen, wo wir vielleicht beteiligt waren oder so am Rand waren, auch besser verstehen können, was ist da eigentlich abgelaufen, warum sind da Dinge schiefgegangen, wieso hat es diese Gemeinschaft zerlegt. Natürlich verstehen wir auch Dinge besser, aber es geht zuerst mal um uns selber. Und es spielt am Ende gar nicht so die große Rolle, habe ich einen Geist der Isebel oder sind das nur so ein paar Verhaltensmuster in meinem Leben. Worauf es ankommt ist, es war hier und da was dabei, wo ich gemerkt habe, das trifft echt auf mich zu. Und wir beten nachher und sagen, Herr, das tut mir leid, bitte vergib mir. Und wir erklären das, dass wir uns von solchen Verhaltensmustern trennen, dass wir das nicht haben wollen in unserem Leben und dass Jesus uns davon befreit. Und so einfach wollen wir das handhaben? Es ist ein Totschlägerargument und ich denke, das sollte eine Leitung nicht von vorne tun, einer ganzen Gemeinde zu erklären, die Person hatten Geister Isebel. Also das haben wir nie getan. Wir haben mit den Leuten, wo wir der Überzeugung waren, das im direkten Gespräch analysiert und gesagt, aber nicht vor der ganzen Gemeinde jemand auf die Art und Weise kaltgestellt. Und ich glaube, dass Leitung die Aufgabe hat, wenn sie erkennt, dass da Personen auf diese Weise operieren oder sich von solchen Mächten gebrauchen lassen, sich als Werkzeug da hingegeben haben, dann muss Leitung mit diesen Personen direkt das konfrontieren und besprechen. Und das ist meine Erfahrung aus den Jahren, dass das immer wieder mal vorgekommen ist, also jetzt nicht jede Woche, Gott sei Dank. Das kostet extrem Kraft. Es ist, ich glaube, die intensivste geistliche Auseinandersetzung in einer Gemeinde überhaupt. Und wenn ich sehe, wo auch neue Gruppen entstehen und weitergehen und mit dem Herrn gehen wollen und zur Gemeinde werden wollen, es fühlt sich für mich zumindest so an, also das kann ich nicht biblisch belegen, aber so wie sich das mir darstellt, platziert unser Feind, der Teufel, überall dort, wo eine neue Gemeinde im Entstehen ist, eine Isebel. Es scheint so zu sein. Es ist wirklich eins seiner Lieblingsmethoden, Lieblingswerkzeuge, Gemeinden von Anfang an zu sabotieren. Und das, ja, das sollen wir erkennen. Und wir sind heute hier, nicht all die anderen, für die uns das einfällt und die uns da in den Sinn kommen, die haben die Chance nicht, aber wir sind hier und wir können von Dingen umkehren und wir können heute von Verhaltensmustern und von Sachen frei werden. Ja?
Aber das findet man jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Welt.
Ja.
Und deswegen auch vor die Frage wegen Elia, aber im Prinzip hast du Sachen wie Johannes jetzt immer wieder gespielt. Wie schützt er sich eigentlich davor? Man kann es ja nicht sofort umkriegen, also.
Nee, das ist nicht erlaubt.
Nicht sofort. Also du meinst, was mache ich, wenn ich unter einer Isebel bin?
Ja.
Oder auch in der, unter einer Isebel-Leiterschaft vielleicht.
Die Frau ist schon wohl da, dass es aufgenommen wird, dass die Frau lassen stehen, weil sie jetzt kein Mikrofon hat.
Ja, also die Frage war, oder die Aussage, dass es auch im weltlichen Bereich gibt, das ist definitiv der Fall. Und wie man sich davor schützen kann, was man tun kann. Also ich glaube, auch gerade im Bereich von Arbeit oder Firma, wo es ja auch Menschen gibt, die auf die Art und Weise Macht ausüben und einschüchtern und Menschen unter ihre Herrschaft bringen, der beste Schutz davor ist eine ganz starke und lebendige Beziehung zum Herrn. Erstens mal wird es unser Herz schützen, dass diese Pfeile, diese Angriffe nicht tief in uns hineindringen können. Und ein Leben in der Wahrheit. Also gerade im Bereich von Arbeit oder Beruf habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einen enormen Schutz darstellt, dass man sehr gerade denkt und gerade redet, korrekt sich verhält und Wahrheit spricht. Ich hatte, als ich noch im säkularen Bereich gearbeitet habe, in einer Abteilungsleiterposition in einem Großhandel und wir hatten da auch ein, zwei Personen in dieser Führungsriege der Firma, die auf diese Art und Weise agiert haben. Und meine Erfahrung ist, dass das unser Schutz ist, dass wir sehr gerade und klar sind in der Wahrheit leben. So werden wir in einer gewissen Weise unantastbar für irgendwelche Intrigen und Machenschaften und irgendwelche Spielchen. Und auch wenn das beängstigend ist, was die Isebel erreicht hat, oder auch diese Frau da vom Herodes, es ist auch ein Geist, den Jesus überwunden hat. Und Jesus lebt in uns und auch dieser Geist ist besiegt. Und dieser Geist muss vor Jesus in die Knie gehen. Und also als ich damals dann kündigte, weil wir uns klar waren, dass vollzeitlicher Dienst ansteht jetzt oder dass wir diesen Schritt gehen. Wir hatten damals keine Anstellung in der Gemeinde und sind da also voll aus Glauben aus dem Beruf ausgestiegen. Und haben da ein paar Jahre aus Glauben gelebt. Und ich erinnere mich, dass unser großer Geschäftsführer da eine kurze Rede hielt. Also er wollte erst, als wir da im Büro waren, ich ihm sagte, dass ich kündigen werde, dass ich gehen werde, fragte er mich, ob ich mehr Geld will oder irgendwas nicht gefällt und wollte da gerne, dass ich bleibe und meinte dann auch vor versammelter Runde, er hätte es immer geschätzt, dass der Herr Weber jemand ist, der sagt, was er denkt. Und wir waren oft konträr. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich mal, weil ich nicht nachgedacht habe, in den Betriebsrat habe wählen lassen und nicht ganz wusste, was das heißt und dachte, mich wählt eh keiner und dann wurde ich gewählt. Und wir dadurch schon viel um Entscheidungen auch gekämpft haben miteinander, aber eben auf eine korrekte und anständige Art und Weise. Also das, glaube ich, eine starke Beziehung zum Herrn, dass wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, leben aus dem Wort und das macht unser Herz sicher und schützt uns vor solchen Angriffen, die sonst tief gehen und die uns verletzen und die uns an den Rand bringen. Also so kann Angst und Einschüchterung eigentlich bei uns nicht Fuß fassen. Wenn wir stark sind im Herrn, wenn wir wissen, wer wir sind in ihm, wenn wir diese Sicherheit haben, die Abraham hatte, selbst wenn es jetzt vordergründig für mich ja alles zum Nachteil wird, ich weiß, Gott sorgt für mich. Sollte es so krass sein, dass irgendjemand in meiner Arbeit mich absägt und ich degradiert bin oder in eine Position komme, wo ich nie hin wollte, ich weiß, Gott passt auf mich auf. Mir kann gar nichts passieren, weil Gott ist da und Gott lässt mich nie im Stich. Also aus dieser Sicherheit heraus zu leben, ist, glaube ich, der beste Schutz. Und natürlich, je nach Situation und unter Leitung vom Geist Gottes, kann man auch solche Personen konfrontieren. Es gibt ein Buch über das ganze Thema, das hat vorne drauf auch so eine Holzpuppe, die so an Fäden hängt. Bin gar nicht sicher, ob ihr euer Bild davon habt. Es hat so ein grünes Cover und da ist so eine gelbe Holzfigur drauf, auch zum Thema Geist von Isabel. Und das hat ein Amerikaner geschrieben, der ist Arzt. Und der hat sich erst nach Jahren, wo er schon Arztpraxis hatte und über Jahre dort in der Praxis arbeitete, hat er sich bekehrt und hat im Nachhinein analysiert, dass er in seiner Arztpraxis so viele Schwierigkeiten hatte, weil eine seiner Beschäftigte in dieser Art und Weise wie Isabel agiert hat und dadurch alle anderen Mitarbeiter von ihm ständig Zerwürfnis und Streit und Ärger und eine hohe Fluktuation hatte und er das, wo er noch nicht erlöst war, überhaupt nicht deuten konnte, wie das sein kann. Das, also wen es interessiert, das ist ein starkes Buch dahingehend, dass dieser Geist auch wirkt unter Ungläubigen und da einfach Beziehung zerstört und das Klima von den Bereichen in der Firma, in der Abteilung oder so vergiftet. Und das Hauptgebot, wenn wir von solchen Mächten sprechen, ist keine Furcht. Keine Furcht. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft. Das Werkzeug des Teufels, um seinen Platz zu behalten, das Werkzeug der Dämonen, damit sie nicht gehen müssen, ist Angst. Leg dich nicht mit mir an. Wer weiß, was du dann durchmachst. Du wirst schon sehen, was du dann ausbadest. Diese Art von Drogen dürfen wir nicht zuhören. Lukas Evangelium steht ganz klar, wir haben Macht über die ganze Kraft des Feindes. Das steht geschrieben. Darauf müssen wir uns berufen. Und da das ja ohnehin zum Standard eines jeden Christen gehört, anderen zu helfen und Dämonen auszutreiben. Na? Dahin werden und sollen wir wachsen. Glaubt ihr das nicht? Das steht. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Wir glauben alle, also werden wir im Namen Jesu Dämonen austreiben. Das ist eine sehr schöne Sache. Es ist herrlich zu sehen, wie Menschen frei werden. Und dann finden wir um Lukas eine ganz wichtige Schriftstelle. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und das sind einfach Sinnbilder für Dämonen. Und über die ganze Kraft des Feindes. Also wir haben im Namen Jesu Macht. Und nichts soll euch schaden. Und darauf müssen und können wir uns berufen. Wenn wir gegen Dämonen zu Werke gehen, nichts soll uns schaden. So steht es geschrieben. Keine Furcht. Und ehe wir bei anderen helfen, Dämonen auszutreiben, können wir unsere eigenen Dämonen austreiben. Ja, das ist, meine ich ernst. Das ist nicht lustig gemeint. Okay, noch eine Frage?
Hat der Geist der Ahab genauso eine Macht wie der Geist der Isabel? außerdem macht, diese Passivität? Oder?
Ich kann gar nicht genau sagen, ob es ein Geist ist. Ich glaube, in den Kopien habe ich das Verhaltensweise Ahabs genannt, weil mir zumindest keine Schriftstelle geläufig ist, dass es wirklich ein Geist ist. Aber wir wissen auch ja aus der Praxis, aus dem Leben, dass diese Passivität und dieses Autorität nicht ausüben oder Autorität einfach hergeben, dass das schon verheerende Folgen haben kann. Also ob es am Ende ein Geist ist oder nicht, ich kann es nicht abschließend beantworten, aber es ist auf jeden Fall eine Verhaltensweise, die natürlich dem Geist von Isebel sehr entgegenkommt. Und wenn da ein Leiter oder ein Familienvater oder ein Abteilungsleiter in der Firma, wenn da ein Mann ist, der seine Autorität auf eine gesunde und gute Art und Weise ausübt, dann wird da wenig Raum oder Möglichkeit sein, dass nicht, dass da gar kein Isebelgeist wirkt, aber dieser Geist wird nahezu nichts erreichen. Ich glaube, die Gemeinde wird sich permanent mit diesen Mächten auseinandersetzen müssen. Also das gehört zum Standardprogramm. So wie wir Lobpreis haben, wie wir beten, treiben wir Dämonen aus und konfrontieren Geister von Manipulation und Zauberei. Also das, glaube ich, wird so lange unser Programm sein, unser täglich Brot, bis Jesus wiederkommt. Weil es einfach ja aus der Finsternis heraus diese Hauptwaffe ist, Gemeinschaften zu sabotieren und zu zerstören. Also ob es ein Geist ist, kann ich nicht abschließend sagen. Ich denke ja, aber es ist auf jeden Fall eine Verhaltensweise. Und diese Geschichte ist uns aufgeschrieben zur Warnung, wo das Ganze hinführt und wo das endet. Dass selbst seine Nachkommen sind umgekommen, er selber hat alles verloren und ist genannt als einer, der so schlimm wie kaum jemand anders Gott gekränkt und mit Götzendienst ihn beleidigt hat und ihn verlassen hat. Also mir wurde schon viel vorgeworfen, aber dass ich manipuliere. Nee. Nein, das wurde mir noch nicht vorgeworfen. Also manipulieren, das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten können. Leiterschaft oder Autorität ausüben hat etwas damit zu tun, dass Leiterschaft eben leitet. Und da gibt es Bereiche, wo wir als Älteste erwarten, unserer Gemeinde, wir tun das jetzt so. Und da erwarten wir, dass wir das genauso tun. Das erwarten wir von jedem Einzelnen. Und da gibt es nicht eine Diskussionsrunde, ob das jetzt alle gut finden. Da wird nicht abgestimmt. Wir sind in einer Gemeinde, in einem Königreich und nicht in einer Demokratie. Und das, was da an humanistischen Spurenelementen in uns ist, das muss raus. Wir stimmen nicht ab über Entscheidungen in der Gemeinde, sondern die Ältesten regieren. Und das eben mit einem Herzen, einer Haltung, die ich in meinem Buch sehr ausführlich beschreibe, damit da eben nicht Menschen missbraucht werden oder unterdrückt werden. Das darf eine Leitung nicht tun. Eine Leitung darf niemand unterdrücken. Manipulieren ist, mit unlauteren Mitteln den anderen zu etwas bringen, zu was ich ihn bringen will. Das ist etwas anderes als wir tun das jetzt so. Und dann wissen alle, wir tun das jetzt so. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun, das ist eine Anweisung, das ist ein Befehl. Wir sind zusammen vor dem Herrn und wir glauben, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Wir sollen eine Fastenzeit haben in der Gemeinde. Wir halten sehr viel davon, dass eine ganze Gemeinde gleichzeitig fastet. Okay, weil uns das da schwerfällt und ganz schrecklich ist für unseren Bauch. 3 Tage. Und dann setzen wir einen Termin an und wir wissen, das muss ein bisschen längerfristig sein, weil wir wollen, dass alle mitmachen können. Und dann steht der Termin, wo wir 3 Tage fasten. Und dann erwarten wir, dass jeder in der Gemeinde das tut. Und da ist diese Argumentation, also mir da hat das nicht gezeigt, tut mir leid, also zu mir hat das nicht gesprochen. Das ist Fehl am Platz. Die Ältesten haben entschieden, ausgerufen ist Fasten, da ist dieser Termin und da wird gefastet. Das ist nicht Manipulation, das ist Führung oder Leitung. Und eine Gemeinde ist ein Teil des Königreiches Gottes und das Königreich hat einen König und der regiert. Und die Ältesten haben Regierungsgewalt in der Gemeinde und verantworten das vor dem Herrn und müssen das tun in der Gesinnung Christi. Also das ist vorausgesetzt. Und das ist nicht Manipulation. Manipulation ist nicht offen aussprechen, sondern verdeckt. Dinge einfädeln, organisieren, politisch reden, Halbwahrheiten streuen, andere Leute benutzen, vorher kalkulieren. Wenn ich jetzt dem das sage, dann wird er dem das sagen, damit ich dann das erreiche. Das ist Manipulation. Das ist verdeckt. Das ist nicht gerade. Das ist unlauter, illegal. Das meint Manipulation. Und wir dürfen das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Da gibt es Anweisungen in der Schrift und Anweisungen der Leiterschaft. Und wir tun gut daran, uns dem unterzuordnen. Es gibt im Hebräerbrief diesen Vers. Und da habe ich bisher auch eigentlich nur ein einziges Mal jemand drüber lernen hören. Das war der Greg Violi. Also nach der Predigt musst du dich erstmal kurz erholen. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Hebräer 13, 17. Also das ist nicht Manipulation. Da ist eine klare Aussage und da gehorcht man. Und manipulieren ist eben nicht klar zum Ausdruck bringen, ich möchte dies oder das. Oder mal ein anderes Beispiel, ganz runtergebrochen, Familie, alle sitzen am Tisch, ich habe Durst. Dann wird die Person, die sich am leichtesten da bewegen lässt, wird dann dem Kind, was es sagt, was zu trinken eingießen. Eigentlich hätte das Kind sagen müssen, kannst du mir bitte was zu trinken eingießen? Versteht ihr? Dort fängt es an. Und die Person, die am labilsten ist, innerlich, am passivsten, am unklarsten, die wird reagieren. Und so agieren Leute, die andere manipulieren. Da ist das Fenster offen, mir ist kalt. Anstatt, kann ich bitte das Fenster schließen oder kannst du bitte das Fenster schließen? Na, so als ganz einfache Beispiele. Insofern, wenn ermahnt wird oder direkt gesprochen wird, Auge in Auge, und das versuchen wir so klar und so gerade, wie es nur irgend geht, wenn wir Dinge konfrontieren müssen, dann ist das immer in einem geschützten Rahmen, das ist immer mit Gebet vorbereitet. Und dann sprechen wir gerade, das und das haben wir gesehen, wir halten das für verkehrt, das führt in eine falsche Richtung, hier bist du in Gefahr, wir bitten dich, kehre um. Das ist geradeaus und eindeutig zu verstehen. Und da laufen nicht 10 Hintergedanken und unausgesprochene Botschaften mit. Manipulation ist dieses unausgesprochene Botschaften senden und Druck aufbauen. Bitte?
Was ist, wenn die Leiterschaft, wie du vorhin gesagt hast, der Heilige Geist kann auch durch den religiösen Geist ersetzt werden und es sieht wirklich danach aus, dass die Gemeinde eher religiös ist als vom Heiligen Geist erfüllt und da wird eher der geistliche Wachstum unterdrückt und man schaut, dass die Vision sozusagen durchgebrochen wird, daran gehalten wird und so. Und mehrere Leute erkennen das in der Gemeinde, was
ja.
Weil wenn ich ja dann komme und sage, ich habe den Eindruck oder so, könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Lobpreis machen. Dann wird gleich gesagt, du sagst, der Herr hat zu dir gesprochen, das ist gleich diese Welt. Und du kritisierst und das. Das sind ja eigentlich so zwei Seiten irgendwie.
Ja, also ich halte das für vollkommen verkehrt. Wenn irgendjemand zu irgendwas einen Einwand hat, in der Gemeinde oder sagt, sag mal, können wir das nicht lieber anders machen oder was haltet ihr davon oder wie ist das? Also dort das Ding rauszuholen, du hast einen Isabel-Geist, das halte ich für extrem unreif und total fehl am Platz. Wenn, also ich bin der Meinung, in einer Gemeinde, das ist ein Ort von Frieden, ein Ort, wo Gott wohnt und wo Freiheit ist und jeder darf sagen, was er denkt. Also bei uns darf jeder sagen, was er denkt. Wenn das nicht mal der Fall ist, wenn das nicht sein darf in einer Gemeinde, müssen wir natürlich unterscheiden, ist da eine Gruppe von Leuten, die echt in Rebellion agiert und da irgendwie Aufruhr macht? Oder ist es tatsächlich so, dass geistliche Freiheit verloren ging? Ich bin der Meinung, dass jedes Gemeindeglied die Pflicht hat, wenn es feststellt, wir verlieren geistliches Leben oder wir sind auf einem Kurs, der nirgendwo hinführt, das Ganze wird hier lau oder flach oder Gott verabschiedet sich leise, dann hat jedes Gemeindeglied die Pflicht, seine Leitung darauf anzusprechen. Und das in einer respektvollen Art und Weise, in gewisser Weise, aus meiner Sicht als Leiter, es ist nicht ganz so einfach, wenn Leute kommen und sagen, was verkehrt läuft und was sie nicht gut finden. Weil man ja in der Regel als Leiter für das Ganze lebt und arbeitet nahezu rund um die Uhr. Und deshalb finde ich das gut, wenn Leute in der Gemeinde in Ruhe einen Termin vereinbaren. Man hat einen geschützten Raum, in Ruhe über was sprechen zu können. Nicht diese Aktion, sondern noch einen Gottesdienst. Ach, weil ich dich ja gerade sehe, wollte ich doch mal sagen, übrigens, schon diese Vorrede sagt mir alles, was jetzt kommt. Gut, dass ich dich treffe. Das wollte ich doch schon immer mal sagen. Also nicht so. Und dann in einem geschützten Rahmen, in einer guten Atmosphäre, offen sprechen, aussprechen, so empfinden wir das, so nehmen wir das wahr. Ist es da nicht dran, dass wir da eine Kurskorrektur vornehmen? Sollten wir da nicht Dinge ändern? Unbedingt muss das angesprochen werden. Also ich hoffe das sehr, dass unsere Gemeinde zu Hause das tut oder tun würde, wenn wir in eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Weil wir uns in irgendeiner Weise auch einander brauchen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und dann ist es an der Leitung, damit umzugehen. Also das Ganze mit Respekt und mit Anstand in einer guten Art besprechen, seine Bedenken davor bringen. Und dann muss eine Leitung damit umgehen. Ich finde, eine Leitung hat die Pflicht, das zu besprechen, darüber zu beten, das vor Gott zu bringen und zu hören, Herr, was ist da dran? Was willst du? Ist das Reden von dir? Oder ist da noch jemand irgendwie ärgerlich oder unzufrieden? Eine Leitung muss damit umgehen. Ich finde, es ist ihre Pflicht. Und wenn das dann fortschreitet und verschiedene Versuche da gescheitert sind und offensichtlich ist, eine Leitung will das nicht hören, lehnt das kategorisch ab, geht ihren Kurs weiter. Und das Gemeindeglied ist der Überzeugung, der Kurs führt irgendwo anders hin, als ich hin will, dann denke ich, ist das schon eine ernste Frage, ob man in dieser Gemeinde bleibt. Wir müssen oder wir haben alle für uns die Verantwortung, in der Gemeinde zu sein, wo wir sehen, da ist eine Leiterschaft, die den Herrn folgt. Und wir folgen einer Leiterschaft, die den Herrn folgt. Wir folgen nicht einer Leiterschaft, die sich selber folgt oder irgendjemand. Und wir haben die Pflicht, diesen Platz zu suchen und zu finden. Der Platz, wo wir in unsere Berufung kommen, wo die Pläne Gottes in unser Leben kommen, die ganz speziell für uns sind und wo wir so zum Segen für andere werden, wie Gott es geplant hat. Und das ist zumindest für uns als Leitung eine ganz große Priorität, ist unsere Gemeinde der Platz, wo die einzelnen Leute ihre Berufung finden und darin leben können. Das ist enorm wichtig. Damit das Maß an Segen und der Auftrag, den die Gemeinde hat, überhaupt kommt oder fließen kann oder in Erfüllung geht. Gemeinde sein geht ja weit darüber hinaus, wir schaffen es gerade so Gottesdienste zu veranstalten. Wir haben gerade so die paar Treuen zusammen, die einen Beamer bedienen, eine Gitarre und die ein bisschen abschließen und es heizen und es sauber machen. Wenn wir das geschafft haben, haben wir Gemeinde. Das ist ja gerade so der Start des Ganzen. Wir sind ja hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Wir sind ja geschickt an die Gesellschaft. Wir sind ja geschickt, Jesus zu demonstrieren, das Reich Gottes auszubreiten. Also ich finde, man muss, wenn man in der Position ist, in der Gemeinde zu sein, wo man den Gedanke hat, die Leitung erkennt Dinge nicht mehr oder geht in eine falsche Richtung, man muss sorgfältig sein eigenes Herz prüfen. Muss schauen, bin ich da bitter, bin ich da ärgerlich? Waren vielleicht Entscheidungen, die wir irgendwie auf den Morgen geschlagen haben, aus welcher Motivation passt mir was nicht und aus welcher Motivation sage ich das? Das muss ich echt prüfen. Aber wenn ihr seht, da laufen Dinge nicht gut, macht den Mund auf und führt anständige Gespräche. Und dann muss eine Leitung damit umgehen. Kann nicht so tun, als Gemeinde ist nicht, der Pastor hört alles vom Herrn und das Fußvolk, die bleiben alles Analphabeten und laufen mit und halten den Mund. Das hatten wir früher in der DDR, sowas. Aber ich würde da auch irgendwie ein Stück drum kämpfen. Also nicht schnell, die Gemeinde wird komisch, gehe ich. Ich bin erstaunt, wie schnell Menschen bereit sind, Gemeinden zu verlassen. Und oft sehe ich das, dass das den Menschen nicht immer gut tut. Und es wird sehr oft unterschätzt, was das bedeutet, eine Gemeinde zu verlassen. Es wird oft unterschätzt. Gut, noch eine Frage. Keine Frage mehr. Dann schlage ich vor, wir machen 10 Minuten Pause, treffen uns hier 45, um zu beten.